Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline. Heute rufe ich wieder an aus Paris, aber heute wird es eine Spezialfolge, denn ich bin nicht alleine. Ich bin hier zusammen mit Sina und ich habe immer dieses Standardproblem mit Sina, dass ich gar nicht weiß, wie ich sie vorstellen soll. Weil eigentlich sind wir Freundinnen, schon seit ganz, ganz langer Zeit. Wir haben zusammen geturnt und dann Aerobic-Turnen gemacht. Aber sie ist auch meine Managerin. Das heißt, sie managt meine Verträge gerade in Deutschland, verhandelt für mich, macht alles, was Social-Media-Kooperationen sind, jetzt auch gerade diese ganzen Ticket-Codes, diese ganzen Sachen organisiert und verhandelt sie. Und jetzt haben wir natürlich auch die große Zirkus Lea Live-Produktion, wo sie alles Operative hinter den Kulissen übernimmt. Alles, was irgendwie Verträge ist, produzieren ist, Leute anstellen, Leute suchen, also den ganzen Nerv, würde ich sagen. Und ich habe sie jetzt hier, damit ihr sie mal ein bisschen kennenlernen könnt. Und ich habe auch ein paar Fragen, die ihr gestellt habt auf Instagram. Und ich habe natürlich auch meine eigenen Fragen. Und ich dachte, nach dieser Folge lernt ihr dann Sina Beranek kennen von A bis Z. Liebe Sina, willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Lea. Schön, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ich bin gespannt auf die Fragen. Ich freue mich drauf. Ist lustig immer zu... Man weiß ja nicht, was die Menschen von einem wissen wollen. Das haben wir ja vorhin schon gesprochen. Deswegen, ja, schieß einfach mal los.
Es geht los mit so einer richtigen, normalen, Standard-Boring-Business-Frage. Was hast du denn studiert? Wie bist du zu deinem Job gekommen, den du jetzt machst?
Langweilig. Ja, also eigentlich ist es ziemlich klassisch bei mir gewesen. Ich habe mein Abi gemacht in Ulm und für mich war relativ schnell klar, dass ich was mit Sport machen möchte und habe mich dann eigentlich nur auf Sportstudien beworben in den Unis in Deutschland und wurde dann tatsächlich angenommen an der Deutschen Sporthochschule in Köln, was, vielen Dank, was sehr cool war, weil ich dort Sportmanagement und Kommunikation studiert habe und währenddessen lustigerweise mich immer gefragt habe, was mache ich denn mal damit? Und das war nie so ganz klar. Also ich habe eine gute Zeit beim Studium gehabt. Ich habe auch viel gefeiert, viel Sport gemacht, in Köln gelebt. Das war eine sehr, sehr gute Zeit. Die kann ich jedem empfehlen. Und an der SPO ist das Gute eben, dass man viel präsentieren muss. Man muss viel sprechen. Und ich war eigentlich eher so ein bisschen in der Schule vor allem die schüchternere Person und habe dann durch das Studium eigentlich so voll viele Skills bekommen von vor Leuten reden, Vorträge halten, habe mich da auch dann in dem Ausschuss quasi engagiert und habe die Einführungswoche organisiert für die anderen Studenten und habe dann gemerkt, eigentlich so Management, Sport, Eventmanagement, mit Menschen arbeiten, mit Sportlern arbeiten. Ich habe dann auch innerhalb des Studiums einmal eine Firma gegründet, was ganz lustig war. Da durften wir eine App entwickeln für den FC Köln. Also hatte dann da so verschiedene Projekte und habe auch nebenher dann schon bei Vox gearbeitet für ein Jahr, also bei der RTL Mediengruppe und war da einfach als in der Redaktion quasi für Goodbye Deutschland, sehr lustig übrigens. es war spannend, vor allem es war sehr cool, weil das Gebäude in Köln natürlich riesengroß ist und auch in der Mensa dann mit der Frauke Ludowig dann Mittag zu essen, also die sitzt dann da natürlich irgendwo, war natürlich vom Vibe her super cool und irgendwie wusste ich auch, okay, ich will irgendwie was mit Medien machen, was mit Management, Event, irgendwie was mit Leuten, mit Sportlern, mit Menschen arbeiten. Ja gut, die Frage blieb halt trotzdem offen, was mache ich denn jetzt damit eigentlich? Irgendwie habe ich auf alles Lust und habe halt dann gemerkt, okay, die Medienlandschaft gerade jetzt so, weil es halt auch so ein bisschen trashy war. Ich durfte dann auch Sing My Song, die Sendung mit unterstützen, was mir total Spaß gemacht hat, weil es wieder Künstler waren irgendwie. Aber natürlich trotzdem saß ich da halt teilweise mit so einem Lineal und habe dann die Zuschauerzahlen der Vox-Sendung Goodbye Deutschland analysiert. und habe dann halt gemerkt, okay, ich finde das irgendwie spannend, aber das ist nicht der Job, den ich machen möchte. Ne, dann war das Studium vorbei und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht gehe ich mal ins Turnen und war dann beim Deutschen Turnerbund für 6 Monate. Okay. Habe dann Praktikum gemacht in der Öffentlichkeitsarbeit und habe dann da eigentlich Schreiben gelernt, so ein bisschen Presse, wie schreibt man einen Artikel, saß dann auch bei den ganzen Turnwettkämpfen. Und durfte da dann diese Berichte dann immer schreiben. Und weil ich natürlich totaler Tonfan war, war das eigentlich eine super coole Sache für mich, weil ich mich halt auskannte in dem Sport und halt auch ein bisschen Fangirl natürlich war von den Turnerinnen. Und das war dann auch eigentlich eine coole Zeit. Und danach bin ich dann zum Internationalen Deutschen Tonfest gegangen und hatte meine erste richtige Projektstelle eigentlich und war dann da im Eventmanagement und habe das Tonfest, das ist so das größte Breitensport-Event, ich glaube, der Welt, oder also auf jeden Fall in Deutschland ist, und da das Rahmenprogramm organisiert. Klassisches Eventmanagement, war super stressig. 9 Monate des Todes, also wirklich, ich weiß nicht, wie ich das durchgestanden habe und war danach auch echt voll fertig. Also Großsportveranstaltungen zu organisieren ist schon ein anderer Killer. Du bist halt da wirklich 3 Wochen voll eingebunden, on fire, da geht was schief, hier Feuer löschen, da Problem. War aber auch dann super spannend und bin dann danach zum Schwäbischen Turnerbund und war dann in der Projektstelle für die Turnweltmeisterschaften in Stuttgart und habe dann da das digitale Marketing gemacht. Und das war dann eigentlich so ein Teil, wo ich gemerkt habe, hey, cool, das macht mir total Spaß. Also darüber berichten, wir haben dann da mit Kamerateams auch gearbeitet. Ich stand auch da vor der Kamera, ist ganz lustig, bei YouTube gibt es da noch so ein paar Videos von mir. Das war auch cool, weil ich dachte, ah, okay, vor der Kamera stehen macht Spaß, redaktionell arbeiten macht Spaß, Social Media Management, viel auch dann mit der Presse zusammengearbeitet. Also da hat sich das dann irgendwie alles so vereint. Und dann war das vorbei und ich wusste halt, okay, ich war dann während dem Turnfest in Berlin, dann war ich in Stuttgart, davor war ich ja in Köln, dann war ich in Frankfurt während dem DTB und habe dann irgendwie gemerkt, ja, okay, ich gehe vielleicht ein bisschen mehr in den Süden wieder. Aber ich habe keine Lust, für jedes Event immer umzuziehen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. So, und das ist jetzt nochmal eine ganz andere lange Geschichte, aber ich glaube, das ist so die, ja, Entstehung, was ich so nach der Schule gemacht habe.
Sehr cool. Ist auch für mich voll schön, das zu hören, weil ich kenne die Geschichten so einzeln oder hin und wieder mal so, aber es war ja auch eine lange Zeit, die du da irgendwie rein investiert hast. Also die ganze Studienzeit plus jetzt die ganze Praktikumszeit ist ja auch viel Zeit, wo ich halt irgendwie auf der ganzen Welt rumgetourt bin und irgendwelche Shows gespielt habe. Da lernt man natürlich unglaublich viele Sachen. Ich glaube, viele Leute wissen bis heute nicht so ganz, was denn genau jetzt dein Job ist. Denn es wird so ein bisschen gefragt, okay, managst du noch andere Leute? Kannst du exklusiv nur Lea managen? Also es ist dein einziger Job, nur Lea zu managen. Ich glaube, Leute, da schätzt ihr ein bisschen falsch ein, wie viel Geld ich verdiene. Weil wenn ich eine Person voll anstellen könnte, die mich nur managt, das würde ich sofort tun und ich würde sofort Zehner dafür nehmen. Aber das zahlt sich gerade noch nicht. Deswegen, nee, leider noch nicht. Das heißt, was ist im Moment gerade so dein Daily Bread? Also was sind so deine Daily Tasks? Was machst du im Moment?
Genau. Also ich habe ja, da schließt eigentlich die Story von eben an, dann die Firma gegründet, Pimster Creations, als Agentur. Und die Ausrichtung war eigentlich Sportveranstaltungen. Also Marketing, Sportveranstaltungen managen oder eben da die Kommunikation übernehmen. Und ich hatte dann natürlich mit der Turn-WM, ich war auch bei der Turn-WM in Doha, da durfte ich Simone Biles zum Beispiel interviewen, das ist auch noch eine sehr coole Geschichte, war das so die Base von, okay, eigentlich will ich da im Sport arbeiten. Dann kam 2020 eben Corona und damit war dieses Sport-Event-Marketing irgendwie passé, weil ja alle Events abgesagt worden sind. Und so hat es dann auch begonnen, dass ich im Athletenmanagement angefangen habe, weil damals der Andi Haug, also ja, ich manage noch andere Sportler, wir sind jetzt insgesamt 7, glaube ich, sind wir 7? Ich muss mal erzählen gleich. Genau, 7 Sportlerinnen und Sportler und eine Artistin namens Lea. Und es hat damals tatsächlich mit Andi angefangen, weil er gesagt hat, hey cool, wir haben schon bei der Turn-WM zusammengearbeitet und er hat mich dann gefragt, naja Sina, wenn du jetzt Marketing für Events oder für Verbände oder auch Beratung und Workshop machst in dem Bereich, kannst du das ja eigentlich auch für Personal Brands machen. Es ist ja am Ende immer so derselbe Skill-Level. Du brauchst irgendwie eine Media-Reichweite, du brauchst ein gutes Social-Media-Konzept und eine Strategie, du brauchst irgendwie dein Branding, dein USP, wer bin ich, worüber erzähle ich, was wollen die Leute von mir wissen. Und du brauchst natürlich dann jemand, der dich vermittelt für Bookings, für Shows, für Speaking-Gigs, für Sponsoring-Verträge, für Sportler jetzt speziell, wenn die dann ihre Wettkämpfe haben, haben wir ja die ja Sponsoren, oder halt Social-Media-Kooperationen. Und das ist ja dann eigentlich immer das gleiche Setup, was ich quasi mache für Verbände, für Veranstaltungen, für Sportler. So. Und genau, das war dann eigentlich so der Beginn davon und danach kam das so Step by Step, ich meine unsere, da können wir auch gleich drüber sprechen, wie unsere Zusammenarbeit angefangen hat, weil das war ja auch nicht von Beginn an, also ich habe quasi mit der Agentur, die ist dann auch gewachsen, also von einem Einzelunternehmen zu einer GmbH, wir haben jetzt Mitarbeiter, wir sind ein Team, was super Spaß macht und was für mich auch immer wichtig war, in einem Team zu arbeiten, also ich wollte immer mit Leuten zusammenarbeiten und es war jetzt nie so eine Selbstständigkeit an Ziel, ich will jetzt so eine One-Woman-Show sein, sondern ich will irgendwie ein Team, ich will coole Projekte machen und kann jetzt eben, Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, genau das machen, was ich im Studium eigentlich cool fand. Also ich arbeite mit Menschen, mit Sportlern, bin so in der Vermarktung drin, mache aber auch irgendwie den redaktionellen Teil mit unserem Podcast ja auch, den ich quasi hoste. The Voice of Athletes war Lea auch schon zu Gast des Öfteren. Da planen wir gerade die zweite Staffel. Natürlich viele Eigenprojekte, aber halt auch Veranstaltungen, Events. Wir haben Bestandskunden, die wir betreuen und haben eigentlich so einen klassischen Agenturalltag mit verschiedenen Kundenprojekten und eben dem Athletenmanagement, was immer so ein bisschen einen anderen Task hat, weil ihr natürlich auch ein bisschen andere Bedürfnisse habt als ein Kunde und auch die Zusammenarbeit ja anders gesetzt ist. Genau.
Da steht hier direkt eine super Frage, aber ich lasse dich erstmal einen Schluck Kaffee trinken und werde selber ein bisschen erzählen, wie uns eigentlich gefunden haben, also wie wir jetzt uns entschieden haben zusammenzuarbeiten, ist, wir kennen uns ja schon seit Ewigkeiten und haben uns dann aber so ein bisschen aus den Augen verloren, als du nach Köln gegangen bist und ich nach Montreal gegangen bin. Da haben wir jeder irgendwie so ein bisschen uns auch entdeckt, wer wir denn sind als junge Frauen. Weil davor waren wir ja wirklich Kinder und Jugendliche. Wir waren auf ganz vielen Wettkämpfen zusammen. Ich habe jetzt auch ganz viele Parallelen, dadurch, dass ich jetzt wieder in dieses ganze Wettkampfgeschehen reingehe, dass mich ganz viele Sachen erinnern an damals. Wir waren halt schon auch ganz jung auf Reisen und dann immer in Trainingslagern und haben super viel trainiert. Das alles in, damals hieß es noch Sport-Aerobic, heutzutage heißt es Aerobic-Turnen. Also auch eine kleine Sportart, aber die doch sehr viel größer ist als Rhönrad und Zierrad. Das heißt, da gibt's eh schon sehr viele Parallelen. Und dann bin ich während der Pandemie oder so kurz vor der Pandemie, so in der Gegend, bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen, weil ich da irgendwo gestrandet war und ich wollte halt irgendwie wieder nach Hause kommen. Und da habe ich angefangen, auch ein bisschen mehr Pressearbeit zu machen. Das war damals auch schon alles organisiert über Sina, weil ich halt wieder in der Stadt war, in Ulm war, als Artistin, die irgendwie international erfolgreich war. Und dann ist die Presse so ein bisschen drauf angesprungen. Und da kamen so ein paar Artikel raus und dann kamen so ein paar Fernsehsachen raus. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, boah, ich habe voll Bock, so vor der Kamera zu stehen. Das macht mir voll Spaß. Und dann hat Sina also gemeint, ja Lea, wer verhandelt denn eigentlich deine ganzen Verträge? Und dann habe ich halt gesagt, ja, das mache ich selber, weil die Artisten machen das eigentlich alle immer selber. Das lernt man so ein bisschen mit. Es gibt natürlich Leute, die können das besser, Leute, die können das nicht so gut, aber das war irgendwie immer so Teil von meinem Job auch. Und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet, wie man denn zusammenarbeiten könnte, was sie denn machen könnte, damit es irgendwie noch cooler wird. Und es war erstmal nur so ein Gespräch. Und dann habe ich dann durch diese Pressearbeit und auch so ein bisschen durch Gespräche mit dir angefangen, dann irgendwie Social Media zu machen. Aber am Anfang war das echt noch so sehr... Ja, sehr langsam, sehr wenig, sehr viel auf Englisch. Sina wollte immer, dass ich Sachen auf Deutsch mache. Ich wollte es nicht auf Deutsch machen. Ich wollte nicht wieder zurück und diese ganzen Sachen. Das heißt, es hat schon eine Weile gedauert, aber es war cool, jemanden zu haben, den man halt Fragen stellen konnte. Und als dann die ersten Kollaborationen reingekommen sind, gerade für Social Media, war sie halt von Tag 1 an da. Und dann ist das Ganze halt gewachsen, dann ist auch die Pressearbeit gewachsen, dann haben wir auch zusammen diese große Doku beim Cirque du Soleil. Das war unser erstes Projekt, glaube ich.
Ja, das war so der, ich glaube, die SWR-Doku war so die erste, hey, das ist so zu mehr als, also es ist eine Zusammenarbeit und nicht mehr so dieses, wir treffen uns mal auf einen Kaffee und tauschen uns aus und ich gebe dir so ein bisschen mit, was ich so denke und was ich so mache und wie ich es mit den anderen Sportlerinnen und Sportlern mache. Und du hast es halt immer so mitgenommen und dann haben wir ja wieder uns gesprochen und uns verfolgt, aber es war nicht so offiziell eine Zusammenarbeit, wie jetzt zum Beispiel bei den anderen Athletinnen und Athleten ist es halt so, zum Beispiel eine Kim Bui hat mich dann plötzlich angerufen und meinte, hey, hier, ich habe dich online gefunden, ich suche ein Management, das mit mir mein Buch betreut und mein Karriereende pressetechnisch betreut, kannst du das machen? Und da war das aber sofort immer, okay, das ist der Vertrag, so arbeiten wir zusammen, so ist der Deal. Und bei Lea war das immer ganz lang, weil viele immer gefragt haben, naja, ist jetzt Lea eigentlich bei uns im Team oder nicht? Und da war das immer so, ja, schon, aber eigentlich ist es mehr so ein, ich helfe dir und wir treffen uns, wenn es halt passt, weil wir uns auch einfach gern treffen und sehen und eher freundschaftlich. Und ich glaube, so die SWR-Doku war dann das erste von, wo ich halt quasi mit der Redakteurin, wo so ein guter Kontakt ist, einfach gesagt habe, hey, hier Lea, das wäre voll die coole Story. Und das war dann, glaube ich, auch so das erste richtige Projekt, wo wir dann auch gemerkt haben oder ich gemerkt habe, hey, es macht einfach Spaß. Wir sind so im gleichen Vibe und es wäre einfach super cool, wenn du deine Story auch in Deutschland besser erzählen kannst, weil Lea sehr international Girl war. Das war auch echt lustig, weil ihr Deutsch am Anfang ganz weird war. Wir haben uns dann echt ja so immer wieder halt einmal im Jahr gesehen an Weihnachten und irgendwie ich dachte mir, was redet sie? Wie redet sie denn? So voll oft so, wie war das nochmal auf Deutsch das Wort? So, Girl, was geht ab? Und dann habe ich dir halt gesagt, so hey, ich kann dir schon helfen, weil dann gerade über über die Pandemie ja so ein bisschen die Frage, da haben wir uns mal nie getroffen, war auch super lustige Woche. Könnte man eigentlich den Content mal wieder reaktivieren. Ach, da hatte Lea eine eigene Circus Lea Late Night Show. Ich glaube, das sind auch so Sachen, das wissen so viele Leute nicht. Weil ich fand das damals schon super cool und habe dich eine Woche in Berlin besucht. Und da war das auch so, dass wir eigentlich schon so ein bisschen Content gedreht haben, überlegt haben, was kann man machen. Und da war die Diskussion dann, sie muss Deutsch sprechen, weil ich natürlich das Netzwerk und so die Vermarktung und Vermittlung, sei es jetzt Presse, Medienarbeit, aber auch Sponsoren, halt in Deutschland die Kontaktpunkte habe und natürlich Menschen wie ihr Deutsch sprecht und euch mit einer Deutschen identifiziert mehr. Und das war dann so für Lea, oh, ich weiß nicht, und Deutsch. Und lustigerweise war ja dann, eigentlich hat das ganze Zirkus-Lea-Ding ja begonnen mit dieser TikTok-Challenge. Was auch, fand ich, ziemlich smart war, weil Lea ist dann schon smart. Es dauert immer eine Weile. Also ich glaube, so 2 Jahre lang habe ich dir gesagt, mach mal Deutsch, mach mal Deutsch. Und sie war immer so, nee. Und sie hatte, du hattest auf TikTok ja schon 500.000 Follower mit diesem englischen Ding, mit diesem...
Ich bin jetzt, ja, ich bin bei unter 400. Also ich
aber
hatte
da war so, der eine nicht so voll der Banger? Ah nee, das war dieses Video mit diesem Measurement.
Ja, genau. Ich hatte damals, es waren so viele glückliche Zufälle, die zusammengekommen sind. Nach dieser ganzen Pandemiezeit bin ich ja direkt danach zum Cirque du Soleil gegangen. Und da haben die zum ersten Mal zugelassen, dass man auch Sachen wie hinter den Kulissen zeigen darf. Das durfte man davor ja gar nie. Und dann habe ich da halt ganz viele so Vlogs und Sachen auf TikTok gemacht. Und da bin ich super schnell gewachsen auf TikTok. Und es ging so mega ab. Und da haben die meisten Leute am Anfang gar nicht gecheckt, dass ich Deutsche bin. Mir haben sehr viele Leute gefolgt aus Deutschland, aber die haben es irgendwie nicht verstanden, weil ich jetzt nicht so einen starken Akzent hatte und die das einfach nicht gedacht haben. Und dann irgendwann haben die Leute gedacht, bist du nicht Deutsche? Ah, du bist Deutsche, wieso machst du nicht Videos auf Deutsch? Und dann habe ich so ganz spontan gesagt, okay, das ist, was du meintest mit dieser TikTok-Challenge. Ich mache jetzt einfach mal eine Handvoll Videos auf Deutsch, auf einem deutschen Kanal und habe deswegen auch dann Zirkus Lea ganz schnell gegründet, weil ich wollte auch, ich hatte auch ein anderes Problem, dass mein Name Lea Toran Jenner ist ein schöner Name, aber den erinnert man sich nicht so dran. Und dass man halt erstmal diesen Namen irgendwie immer wieder zeigen muss und hören muss, war irgendwie schwierig. Deswegen habe ich gesagt, naja, was mache ich Zirkus? Wofür stehe ich Zirkus? Wer bin ich? Lea. Zirkus Lea. Ganz einfach. Extra mit Z und K, dass man auch erkennt, es ist Deutsch, weil wenn man Zirkus mit C und C schreibt, dann würde es ja Circus Lea auf Englisch heißen und ich wollte das wirklich unterscheiden von Lea Toran Jenner auf Englisch, Circus Lea ist auf Deutsch und dann habe ich gesagt, okay Leute, wenn ich 20.000 Follower kriege, innerhalb von irgendwie 10 Tagen oder so, dann mache ich den Content weiter und den Kanal weiter und habe dann auch sehr viele Videos gemacht, also so 5 pro Tag über eine Woche und das habe ich in 3 Tagen vollgekriegt. Ja. Und es waren halt die ganzen Leute von dem Hauptkanal, von dem englischen Kanal, die halt alle rüber sind, die gesagt haben, ja, unbedingt, wir wollen Content auf Deutsch. Und dann habe ich das alles so aufgebaut und dann durchgezogen und dann hat es auch mehr Sinn gemacht mit Social Media Kooperation und dann hatte Sina auch wieder mehr Arbeit oder mehr Sachen zu tun für mich, wo das irgendwie so Hand in Hand so funktioniert hat, dass sie einfach immer mehr zusammengearbeitet haben.
Wer wichtig ist natürlich für eine Social Media Kooperation generell vielleicht interessant. Es ist zwar toll, wenn man eine große Reichweite hat und viele Follower, aber Firmen, die jetzt mit dir zusammenarbeiten wollen, die wollen halt wissen, was ist der Marktanteil Dach bzw. Deutschland. Und wenn du dann halt einen Kanal hast, wo 10% Deutsche nur sind, dann sagt halt die Brand so, ja, aber das ist nicht unsere Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Wenn du aber halt einen Kanal hast, wo 80% oder 90% mittlerweile bei dir Deutsch Dach sind, dann sind die halt total, ja, yeah, cool, das ist genau die Zielgruppe. Dann kann man natürlich auch ein bisschen mehr Geld damit verdienen. Und das Lustige eigentlich war, dass ich von diesem Namen Zirkus Lea, ich dachte am Anfang so, boah, nee. Oh, Lea, nee, ich fühle es gar nicht. So, ich rede mit ihr irgendwie Ewigkeiten darüber, dass wir jetzt nicht mehr die coole International English Talking Girl sind, sondern wir müssen Deutsch sein. Und was macht sie? Von 100 auf 1000, jetzt bin ich Zirkus Lea mit Z und K, so das unsexyste Wort, was man sich vorstellen kann. So, ja, nee, also wenn, dann mache ich es richtig und dann mache ich zu 100% Deutsch und dann mache ich dann Z und K. Ich dachte mir dann nur so, ja komm, whatever, ich sag dazu jetzt nichts. Wir schauen uns die Challenge an und man kann den Namen ja immer noch ändern. Aber irgendwie ist er einfach geblieben und ich finde ihn gut. Aber der Anfang war, ach, ich weiß nicht. Zirkus Lea mit Z und doch, doch. Also wenn dann mit Z und K, dann revolutioniere ich das Wort richtig und dann machen wir es ordentlich.
Es war ja, und es ist, glaube ich, das Thema bis heute, was Leute das nicht verstehen und auch in der Zirkusbranche in Deutschland verstehen die Leute das ja auch nicht so ganz. Also man kann ja im Deutschen Zirkus auf 2 Arten schreiben. Und klar, mit C und C sieht es ein bisschen schöner aus, ein bisschen geschwungener, ein bisschen runder. Aber was mir so wichtig war, war anstelle jetzt zu sagen, ich mache was Neues, ich mache eine neue Kunstform, ich mache irgendwie modernen, coolen, neuen Content und Zirkus ist doof, habe ich mir gesagt, Das Wort Zirkus ist so belastet mit so vielen Vorurteilen, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was Zirkus eigentlich ursprünglich war oder was Zirkus eigentlich sein kann. Und deswegen war das so ganz aktiv, mir zu sagen, ich benutze dieses Wort und möchte das umbranden und möchte die Vision von dem Wort verändern. Und am Ende ist es ja immer nur eine Brand. Und es ist ja genau das. Am Anfang Zirkuslehrer sagt dir erstmal nichts, klingt vielleicht ein bisschen weird. Und dann über Jahre hinweg ist es jetzt so, dass ich angesprochen werde auf der Straße. Ah, das ist ja Zirkuslehrer. Und es ist irgendwie so ein Name geworden, wie halt Apple Computer. Ja. Apple, wieso Apple Computer? Macht irgendwie keinen Sinn. Aber dann irgendwann sagst du ja Apple und kennst es so. Und deswegen dachte ich dann auch, lieber ein Wort, was man gut googeln kann, wo man direkt weiß, es ist Deutsch, weil auch Leute international halt auch irgendwie das, die erkennen, das ist Zirkus, das liest man ja, aber ist irgendwie weird. Und dann lieber verzichten auf dieses schöne, runde, geschwungene C. Und mal gucken, also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, aber für mich ist es eigentlich ziemlich gesetzt.
Es ist auf jeden Fall gesetzt. Wir sind ja jetzt sogar schon bei Zirkus Lea Live, heißt die Brand ist voll dabei.
Ich wollte noch ganz kurz die Geschichte fertig erzählen, weil dann gehen wir rüber zu Zirkus Lea Live. Das ist nämlich das nächste große und wichtige Projekt. Aber danach haben wir im Prinzip Schritt für Schritt über die Doku, über die Social Media Kooperation dann irgendwann auch festgestellt, dass einfach meine Personal Brand und meine Zirkus Brand gerade in Deutschland sich nicht mehr trennen lassen. Das heißt, wenn ich irgendwo auftrete in Deutschland bei einer Show und auch nur als Artistin gebucht bin, in Anführungszeichen, die Leute ja immer Zirkus Lea mitbuchen. Das heißt, auch da meine Verhandlungen als Artistin nicht mehr ganz so passen, sondern es halt wichtig ist, jemanden zu haben mit einem Team dahinter, die halt sagen, guck mal, wenn ihr Lea bucht, dann bucht ihr nicht nur die Artistin, sondern auch die Brand mit der Möglichkeit nach Presse, Möglichkeit hier noch eine andere Kollaboration zu machen, man kann Tickets verkaufen und diese ganzen Sachen. Und deswegen hat sich das eigentlich so komplett ergeben, dass jetzt alle Verträge in Deutschland alle über Sina laufen. Also egal, ob man mich bucht als Speakerin oder als Artistin für einen Weihnachtszirkus oder für irgendeine andere Produktion, das ist alles Sina. Und die einzigen Sachen, die ich noch selber verhandle und mache, sind, wenn ich irgendwo international auftrete. Also wenn ich mit dem Cirque du Soleil arbeite, wenn ich im Moulin Rouge in Paris arbeite, wenn ich mit Francis irgendwie ein Festival in China spiele, das sind alles Sachen, das mache ich komplett getrennt von Sina. Aber alle anderen Sachen mache ich komplett über Sina und ich muss sagen, das hat sich auch irgendwie vereinfacht. Also erstens kennst du meine ganzen Sachen besser, aber auch, dass ich das einfach so abgeben kann, dass sie viel höhere Preise anfragen können, weil wenn jemand für dich verhandelt, ist es viel leichter einfach sagen, hey Sina, können wir da bitte noch eine Übernachtungspauschale mit reintun oder hey Sina, können wir da, muss da ein bisschen komplizierter anreisen, kannst du das bitte nochmal abchecken? Das macht es einfach so viel leichter und so viel schöner und man wird, glaube ich, auch irgendwie ernster genommen. Also es hat sich da wirklich nochmal was verändert.
Voll, und ich glaube, das ist ja auch der Unterschied, warum es so viele Managements auch mittlerweile ja gibt. Weil es ist natürlich immer einfacher, wenn ein anderer für dich fragt oder verhandelt, als wenn man sagt, komm Lea, wir kennen uns doch schon so lang, komm mir doch mal entgegen mit deinem Preis. Weil es natürlich kein Produkt ist im Sinne von, das ist jetzt eine hat Herstellungskosten, es hat Versandkosten, es ist so ein fester Preis, sondern in der Dienstleistungsbranche, das haben wir ja auch mit unseren Agenturprojekten, wo wir ja auch quasi uns selber dann verhandeln müssen, ist es halt immer so ein bisschen dieses, ja, könnt ihr uns nicht mit entgegenkommen im Preis, habt ihr nicht hier noch und kann man, wir kennen uns doch. Und da ist es dann manchmal auch für mich zum Beispiel einfacher, für die Athleten zu verhandeln, anstatt für unsere eigenen Eventprojekte oder Marketingprojekte. Und das ist eigentlich so der Part, der mir dann auch Spaß macht, das so für andere zu organisieren. Also das ist schon so der Part, der mir dann auch, ja, Spaß macht einfach. Genau.
Sehr schön. Nun haben wir gegründet Circus is More GmbH. Also ich habe gegründet, aber zusammen mit Sina. Sina hilft mir da eigentlich bei allen Projekten und ist da auch mit drin in der Company. Und unser erstes großes Projekt zusammen ist Circus Lea Live. Und hier wird direkt eine lustige erste Frage gestellt. Warum denkst du, dass das Konzept Circus Lea Live funktionieren wird, Sina?
Also, ich glaube, es wird funktionieren, ja, auf jeden Fall. Sonst würden wir es ja auch nicht tun. Ja. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen die Historie dazu sehen, weil wir das ja auch nicht so aus dem Bauch heraus, also es war eine Idee aus dem Bauch heraus, aber dann haben wir ja schon strategisch uns das überlegt und ja Umfragen gemacht auf Instagram und Social Media. Und dann haben wir natürlich auch, und ich glaube, das ist ein springender Punkt, natürlich Zahlen von den Rabattcodes von dem Mannheimer Weihnachtszirkus, vom Heilbronner Weihnachtszirkus. Und dadurch, dass wir das schon, und das muss ich sagen, ist schon ein smarter Move von uns gewesen, gesagt haben, wir wollen bei jedem Rabattcode immer wissen, wie viele Leute kamen und ob es Neukunden waren oder nicht. Und dann hat sich ja herausgestellt, dass Leas Community, also ihr, ja so quasi cool seid, dass ihr sogar euch zum Beispiel auch eine Operette jetzt in Berlin anschaut und ein Heilbronner Mannheimer Weihnachtszirkus, was jetzt keine Bestandskunden von dem Zirkus waren, sondern wirklich nachweislich Leas Fans, die sich dann die Show angeschaut haben wegen Lea. Und natürlich war das dann immer eine Show, die noch viel, viel mehr konnte und Lea nur ein Teil war. Aber dann war natürlich der Gedanke da, naja, wenn die Leute kommen und dich sehen für 4 Minuten in einer anderthalbstündigen Show, dann wäre es für die doch viel cooler, wenn die eine ganze Show von dir hätten. Mhm. Heißt, wir hatten eigentlich schon von Anfang an so die Gewissheit, okay, wir werden jetzt ziemlich sicher nicht das launchen und keiner wird kommen, sondern okay, Menschen wollen dich auf der Bühne sehen, weil das ist ja aber auch das, was, ich sag mal, dein großer, dein Lebenstraum ja auch ist. Und ich finde, du bist auf der Bühne einfach inspirierend. Ich selber bin jedes Mal inspiriert. Es war so lustig, als wir bei der Keynote waren, wo ich mit bin nach Berlin. Und ich natürlich auch dachte, ja, okay, ich muss mir das schon mal angucken, was Lea da eigentlich erzählt auf der Bühne. Gerade wenn sie spricht, weil klar, die Shows kenne ich und Duo Unity habe ich jetzt, glaube ich, auch schon 6 Mal gesehen. Und jedes Mal bin ich irgendwie verzaubert und denke mir, ja, okay, wenn ich das bin, dann sind das bestimmt andere auch, obwohl ich dich ja kenne. Ne? Ich gucke es ja nochmal anders an, weil ich ja sehe auch, okay, ah, das ist die kleine Lea von früher, wie sie zack eine Pose macht. Da kenne ich immer wieder so dich halt von früher oder auch wenn du vor dem Wettkampf nervös bist, 1:1, wie früher der Blick, ich lieb's. So, ja, Angst, I see. Und genau, worauf ich hinaus wollte, ist es natürlich, ist mir klar, dass du auf der Bühne Leute mitreißt. Und das ist schon mal safe von, wenn die kommen, wird es cool. Also da ist gar keine Frage. Und auch bei der Keynote, wo ich dann da saß, und ich kenne die ganze Geschichte, ich war ja da teilweise auch dabei. Und trotzdem saß ich danach da, weil du es auf so eine Art gemacht hast. Ich meine, das waren Geschäftsführer, die da alle aufgestanden sind und Standing Ovations hat Lea bekommen, wo sie angefangen hat mit dem Satz, und das finde ich eine super gute Geschichte eigentlich. Hi, I'm Lea and I call myself a circus artist. Und ihr müsst euch vorstellen, da waren 80% Männer in diesem Saal, die alle erstmal sich angeguckt haben, so nach dem Motto, was ist denn das jetzt? So, hä? Wir wollen hier eine inspiring Keynote und jetzt kommt irgendeine Zirkusartistin daher. Und die Vorurteile kick in as fuck. Also ich dachte wirklich so, okay, it's a challenge, we will see. Und dann war diese Keynote, du hast die dann so mit diesen Pixie-Fragen, ich meine, das ist ja auch das, was du ja gerne machst, Pixie-Fragen stellen, war das dann so ein inspirierender Talk, dass die am Ende aufgestanden sind und wirklich dir Standing Ovations gegeben haben und auch die Resonanz danach so übel gut war. Und ich auch währenddessen dachte, ja, sie hat recht, fuck, ich muss eigentlich auch wieder mehr an das machen, worauf ich Bock habe, an meine Träume glauben, wieder so ein bisschen dieses Empowernde. Klar, als Selbstständige ist es sowieso immer wieder so ein Auf und Ab und man da fragt sich, warum mache ich das eigentlich? Und dann hat man Durchhänger, weil eigentlich gibt es ja immer dieses große Why. Und ich war danach inspiriert und dachte so, okay, also es war jetzt nichts Neues dabei, aber irgendwie war die Art und Weise so inspirierend. Und deswegen glaube ich, dass zum einen die Show mega cool wird, sowieso, also das ist klar, weil es Artistik, es ist auch die Teile der Keynote, die ihr dann hören dürft, und auch Teile von Talks, so wie jetzt. Du bist einfach so ein Entertainment-People, deswegen bin ich mir sicher, dass es cool wird. Und dass wir dann Tickets verkaufen, ist dadurch, dass wir wissen, dass Leute zu deinen Shows kommen, eigentlich auch klar. Und deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass das eine gute Idee ist, obwohl es am Anfang ja so ein bisschen ein, hey, du solltest die eigene Show machen. Echt jetzt? Oh nee, hahaha, jokey, werden wir eh nicht schaffen. Wer soll das produzieren, wer soll das machen? Und natürlich das jetzt irgendwie aufregend ist, dass wir es selber machen. Und natürlich kann es auch schief gehen, aber you never try, you never know.
Ich glaube, das ist auch eine von unseren großen Stärken, dass wir einfach Sachen einfach mal machen. Also es war jetzt bei ganz vielen Projekten so, wo wir einfach gesagt haben, hey, lass uns das probieren. Und dann, also mir fällt jetzt gerade nichts ein, was irgendwie nicht geklappt hat. Aber auch wenn irgendwas nicht klappt, dann klappt es halt nicht oder nicht so gut wie geplant. Und dann lernt man da draus und geht dann irgendwie danach irgendwie weiter und dann in andere Sachen rein. Aber in diesem Fall war es einfach so, wir werden nicht wissen, ob das funktioniert oder nicht, wenn wir es nicht ausprobieren. Ja. Es gibt einfach keinen anderen Weg drumherum und es ist auch wieder dann fast schon wieder Inhalt für die Show, weil ja, wer traut sich das, so Risiko einzugehen, Geld in die Hand zu nehmen, zu sagen, wir probieren das jetzt mal, komplett auf uns gestellt sind. Wir natürlich lassen uns irgendwie unterstützen von anderen Menschen, die wir einkaufen, aber im Endeffekt tragen wir das Risiko komplett selber. Und es ist auf der einen Seite natürlich irgendwie so, oh mein Gott, es muss funktionieren. Auf der anderen Seite halt, wenn es funktioniert, ist es so bestärkend und so toll und so schön, dann darauf weiterzubauen. Und so war eigentlich, also mein ganzes Leben war eigentlich immer so. Und jetzt, wo ich deine Geschichte höre und deine ganzen Sachen, die du gemacht hast, Schritt für Schritt, war eigentlich auch immer so. Also man muss es einfach machen, man muss es wagen. Man ist dann halt vielleicht 9 Monate in einem Projekt drin und denkt sich, oh mein Gott, das ist voll krass und voll crazy, aber man hat so viel gelernt und war dann am Ende ein Erfolg. Und dann, okay, was mache ich als nächstes? Was kommt irgendwie als nächstes? Und das ist irgendwie unsere ganze, komplette Arbeitsweise, die wir so zusammen haben. Ich habe jetzt noch ein paar mehr so persönlichere Fragen, dass wir ein bisschen so eine andere Seite auch noch beleuchten. Eine, die da, damit kann ich eigentlich gar nicht so viel anfangen, kracht zwischen uns auch manchmal.
Also ich kann mich, glaube ich, in all der Zeit, auch wenn es früher im Sport war, nicht an einen Streit erinnern oder also wir waren ja auch Konkurrentinnen früher im Sport. Das ist auch eine schöne Geschichte. Wir haben beide erst geturnt zusammen und sind dann beide in Aerobic quasi gewechselt. Und Lea und ich waren eigentlich schon unterschiedlich in der Jugend. Also wir waren eigentlich schon jeder so seinen Charakter, würde ich es jetzt mal nennen. Und das Gleiche auch quasi in diesem Einzel. Also im Aerobic gibt es halt mehrere Kategorien. Es gibt ein Trio, es gibt eine Gruppe. Also in der Gruppe waren wir immer zusammen und im Trio waren wir immer zusammen mit noch einer Dritten. Und dann haben wir irgendwann, also Lea eh schon immer so ein bisschen, ich will ein Solo machen. Ich will alleine auf der Bühne stehen. Ich will so auch die Elemente machen, die ich kann. Und wenn in der Gruppe musst du immer ein bisschen Abstriche machen, du musst den Konsens finden und so. Und bei Lea war klar, sie will ein Solo machen. Und bei mir weiß ich gar nicht, wie es sich entwickelt hat. Ich glaube, dann war einmal eine verletzt und dann hieß es, ja, Sina, ich habe ganz, ganz früher auch schon mal Einzel gemacht und stehe schon auch gerne auf der Bühne und mache auch gerne schon Solo. Bin aber mehr so ein bisschen tänzerischer immer gewesen und Lea war immer so Kraft und irgendwie krassen Sachen und hier Thomas-Flanke und so schwierige Sachen. Und dann habe ich halt auch ein Einzel gemacht und dann waren wir natürlich auch plötzlich Konkurrentinnen, aber es war immer klar, wir supporten uns zu 100% und wir sind vom gleichen Verein und es wäre geil, wenn eine von uns auf dem Podest nachher steht. Und das ist das Ziel und egal wer. Und natürlich war das am Anfang dann so, dass Lea hat ja schon länger Solo gemacht und ich war immer so die Zweite und es war aber voll fein, weil jeder das gibt, was sein Bestes ist und unabhängig von der anderen. Und ich finde, das ist so, das war ja auch so die Mentalität, die wir im Team ja immer hatten. Es war eigentlich nie gegeneinander. Und ich glaube, wenn man das früh lernt, dann hilft einem das später auch, kein Neid oder andere schlecht zu machen, nur wenn man selber es gerade nicht schafft, sondern gib dein Bestes. Und wenn dein Bestes halt so ist und andere besser sind, ja, dann ist es ja gar kein Problem. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt auch beide so in der Rolle sind von jeder ist seiner Leidenschaft nachgegangen, jeder hat das gemacht, auf was er Bock hatte. Bei dir hat sich das irgendwie alles so ergeben, durch Zufall ja auch, wie du es wolltest, von, du hattest mit 18 halt diesen Traum, ich will Zirkusartistin werden. Ich war mit 18 so, boah, kein Plan, was ich machen soll. Ich studiere jetzt halt mal Sport. Aber irgendwo in mir drin hatte ich ja schon die Vision von, das macht mir Spaß, das macht mir Spaß, das macht mir Spaß. Und es war jetzt auch doch ein Zufall. Und es ist mir irgendwann dann auch jetzt erst später aufgefallen. Stimmt, eigentlich mache ich jetzt genau das, was ich alles cool fand und habe mir meinen Traumjob selber erschaffen. Natürlich als Selbstständige und mit einer Agentur und mit sehr viel auch Risiko und immer wieder irgendwie, ja, auch Sorgen von Umsätzen und ne, so ganze Stress habe ich ja trotzdem. Aber irgendwie war das immer so, ja, mach halt einfach mal. Und ich glaube, das haben wir halt beide so vielleicht auch aus dem Verein und aus der Jugend so mitbekommen von, hey, macht auf, was ihr Bock habt. Und ich glaube, das ist ja das, was uns bis heute noch so ein bisschen pusht, zu sagen, hey, warum nicht? Warum sollte man das nicht machen? Und klar sind wir jetzt nicht komplett irgendwie wild unterwegs und planen jetzt eine 3-Millionen-Euro-Show, sondern schon bewusst strategisch und irgendwie mit einem machbaren Rahmen und ich sag mal schon sehr klar in den Entscheidungen auch, aber trotzdem auch mit so ein bisschen immer Spice dazwischen, let's go. Und deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, worüber wir streiten sollen. Ich meine, klar haben wir manchmal andere Meinungen, aber das ist ja gut. Also wenn jetzt wir eine Sache entscheiden wollen, es gibt halt oft kein richtig und falsch, gerade so im Unternehmertum oder auch bei Shows oder in der Selbstständigkeit, so mache ich das oder das, ja, da gibt es kein sondern ich denke so, du denkst so, dann reden wir drüber. Manchmal sagst du so, dann denke ich mir, ah ja, stimmt, oder andersrum. Und am Ende geht es doch immer darum, perfekt zu entscheiden für uns und für die Sache. Und wenn man da mal dann eine andere Meinung hat, ist es ja kein Streit oder wir diskutieren ja auch nie scharf oder sondern es ist eher so ein Denkprozess oder Brainstorming. Und das finde ich eigentlich, also ich habe mir die Frage noch nie gestellt, aber eigentlich voll entspannt.
Ja, also ich finde es auch, also auf jeden Fall voll entspannt. Ich glaube, insgesamt bin ich auch nicht so ein Mensch, der so viel streitet. Also auch in Beziehungen, so richtiger Streit, wo man sich so anschreit oder so, das habe ich auch, hatte ich nur mal, als ich ganz, ganz jung war, schon Ewigkeiten her. Also sowas mache ich eigentlich auch, also bin ich vom Typ her eigentlich nicht so. Und dadurch, dass wir uns schon so lange kennen, macht es natürlich, also es macht eine ganz andere Basis für alles, weil wir natürlich auch super ehrlich sein können mit und miteinander und dass wir uns auch beide gut kennen. Also wir sind ja auch ganz oft, entscheiden wir dann Sachen aus vielleicht einem privaten Grund oder aus vielleicht einfach einem, hey, was ist denn gerade wichtig in deinem Leben? Es ist nicht immer nur die Business-Entscheidung, sondern halt auch irgendwie so die Lebensentscheidung. Und ich glaube, das Allertollste ist, dass wir beide die gleichen Ziele haben oder beide wissen, wo wir hinwollen. Und wenn dann mal irgendwas sein sollte von, keine Ahnung, ich habe ein Posting vergessen oder Sina hat eine E-Mail nicht beantwortet oder keine Ahnung was, dann ist es ja nie von dem Ort von, oh, ich habe schlurig gearbeitet oder ich hatte keinen Bock drauf oder ich war zu voll, sondern es ist immer von, da waren gerade so viele Sachen, dass eine Sache runtergefallen ist. Aber es ist immer irgendwie, es kommt von einem guten Ort. Und dann kann man dann ja auch irgendwie nicht sauer sein deswegen oder man kann auch nicht den anderen irgendwie dann zurechtweisen, weil darum geht es irgendwie nicht, sondern es geht ja darum, dass man zusammen irgendwie das Ganze weiterführt und irgendwie größer macht.
Und ich glaube, was dazu kommt, ist, dass wir beide vom Typ her sehr pushy sind und sehr, ich würde es jetzt nicht perfektionistisch nennen, aber dass wenn wir was machen, dann muss es richtig gut sein. Und ich glaube, das ist, ich kann mich 100% darauf verlassen, dass ich jetzt zum Beispiel, es würde nicht funktionieren, wenn jetzt ich sage, boah, Lea, das und voll und hier und guck mal da und Lea vergisst alles und hat keinen Bock und ist so ein bisschen, ja, ich hätte gern den Erfolg, aber ich arbeite nicht dafür. Und ich glaube, dadurch, dass wir beide die Mentalität haben von Hard Work, wir setzen uns auch mal hin und machen mal eine Nachtschicht, wenn es sein muss und gehen so an das jeweilige Limit, wissen wir beide, jede gibt alles, was sie kann dafür und es ist nicht irgendwie unfair im Sinne von Lea macht alles und ich sitze nur da und hahaha, hier Provision und Cash da, also ne, so dass es ist so, hä, warum arbeiten wir zusammen, du bringst mir gar nichts, sondern wir beide für die Sache motiviert sind, da Potenzial sehen und jede all in geht und jeder mit ihrer, glaube ich, Expertise, also wir wissen auch gegenseitig die Stärken zu schätzen, weil es halt eben kein, können das Gleiche gut, sondern jeder hat eine andere Aufgabe und eine Rolle in diesem Spiel und jeder muss für seine Rolle zu 100% einstehen und das ist, glaube ich, das, warum es auch vieles einfacher macht, weil wir uns in unseren Aufgaben auch nicht kreuzen, so von, warum machst du das jetzt so? Also wenn ich jetzt auch Artistin wäre, die auch auf einer Bühne steht und auch Sue macht, dann würde ich es natürlich anders machen als du und dann ist ja die Frage, wie wird jetzt die Show? Dadurch, dass es deine Show ist und ich weiß, du machst es 100% gut und das ist dein Ding und das kannst du und da steckt deine Stärke drin, kann ich Input geben und supporten und vielleicht brainstormen, aber es ist dein Ding. Du machst es, du kannst es, das ist dein Teil. Genauso andersrum mit dem ganzen unternehmerischen, lacht sie schon, Verträgen oder wie baue ich das auf, was sind Steuern, wie muss die Buchhaltung sein, dass wir eine saubere Company haben, dass alles da passt mit den Zahlen. So, da redest du mir auch nicht rein.
Nee. Würde ich mich auch gar nicht trauen, weil ich da auch teilweise gar keine Ahnung habe. Und es ist auch total schön, jemanden zu haben im Team, die man Sachen einfach abgeben kann. Also einfach dieses, man kann sich auf die Sachen konzentrieren, die man gut kann. Und man kann die Sachen, die man nicht so gut kann oder nicht so mag, abgeben. Oh, das ist so eine tolle Erlösung. Und ein anderer Benefit, mit seinen Freunden zusammenzuarbeiten, weil ich auch nochmal gefragt wird, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee ist, mit Freunden zusammenzuarbeiten. Es kann gut oder schlecht sein. Ich glaube, das hängt auch ganz stark von der Freundschaft ab, aber es hängt hauptsächlich von den Menschen ab. Einfach, ist es jemand, der ist ähnlich wie du oder nicht? Aber ein riesen Benefit ist, dass wir halt mindestens einmal die Woche einen Call haben zusammen und man halt immer auch einen Lebensupdate kriegt. Also, dass wir dadurch viel enger zusammengewachsen sind, weil wir uns halt wirklich fast jeden Tag in Kontakt sind und auch immer wissen, was im Leben von der anderen Person abgeht. Und das ist, glaube ich, auch gerade so in meiner Rolle, wo ich auch, ich bin super öffentlich. Ich erzähle öffentlich, was in meinem Leben irgendwie los ist. Natürlich gibt es dann immer noch eine Komponente, die sieht man öffentlich nicht. Aber Sina muss wissen, wie es mir gerade geht, um zu gucken, wie ich gerade performen kann. Weil es gibt natürlich Momente im Leben, da geht es einem besser und es gibt Momente im Leben, da geht es einfach nicht so gut. Und da muss deine Person, die dich unterstützt, das wissen. Und ich mir jetzt vorstellen würde, ich arbeite mit jemandem zusammen, muss jetzt auch nicht irgendwie eine ganz weirde Person sein, mit der ich keinen Kontakt habe, aber einfach nur eine Person, mit der ich nicht befreundet bin, dann weiß die so viele intime Sachen über mich, dass mir das irgendwie unangenehm wäre. Mhm. Und so ist es eigentlich ganz im Gegenteil. Ich kann die halt sofort die intimsten Sachen, den heißesten Tee, alles erzählen. Und ich weiß, das wird aufgenommen auf der einen Seite als Freundin, die einfach nur zuhört und die einfach nur weiß und die das sofort einordnen kann mit, ah, okay, dann vielleicht lassen wir dieses im Moment gerade mal weg, weil da ist jetzt gerade vielleicht viel in deinem Leben. Oder andersrum, du bist jetzt gerade übelst in so einem high-motivated Leben, so wie jetzt gerade, jetzt bin ich high-motivated, ich möchte hustlen. Da kann man dann einfach noch ein bisschen mehr auf die Tube drücken. Ich glaube, es geht nicht bei allen Freundschaften, aber bei unserer Freundschaft geht es sehr gut.
Sehr easy.
Sehr easy. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Thema Sport, weil wir kommen ja aus dem Sport. Machst du heute noch irgendwelche Vereinsarbeiten? Machst du noch Wettkämpfe? Bist du Trainerin? Machst du irgendwie Sport? Wie siehst du dich da eigentlich so?
Sehr spannend. Ja, also ich bin dadurch, dass meine Mama, das ist vielleicht auch noch ein witziger Fun Fact, unsere Trainerin war früher, beziehungsweise ist es immer noch heute in Ulm im Verein und ich ja dann nach meiner ganzen, ich bin irgendwie in Deutschland unterwegs und war in verschiedenen Städten, entschieden habe, ich möchte wieder in meine kleine, unsere kleine, tolle Heimatstadt Ulm ziehen, habe ich dann natürlich auch sofort wieder angefangen im Aerobic zu arbeiten, also beziehungsweise ich war schon immer irgendwie Teil. Ich war mal so 2-3 Jahre komplett raus aus dieser ganzen Vereins- und Sportgeschichte. Bin dann, stimmt, das habe ich jetzt gerade vergessen, bin dann irgendwann mal, ich war sogar ein Jahr mal Cheftrainerin der Nationalmannschaft.
Vital.
Ja, weil das war das Jahr, wo, ich glaube, es war 21, wo Corona so richtig gekickt hat nochmal. Und hatte dann nebenher die Möglichkeit, so auf Viertelzeit, also so ganz wenig Zeit, wurde diese Stelle da ausgeschrieben. Ich dachte so, hey, ich kann das ja nebenher machen. Ich bin ja flexibel in meiner Arbeit. War dann Cheftrainerin für ein Jahr, habe dann aber gemerkt, der Fokus liegt auf der Agentur und das will ich aufbauen und die Projekte will ich machen und da auch wachsen und größere Projekte und ein größeres Team aufbauen. Dann ja auch die GmbH gegründet, dann habe ich das wieder ad acta gelegt und jetzt bin ich aktuell Trainerin. Einmal die Woche trainiere da mit den Mädels vom SSV Ulm, also für unserem alten Heimatverein und helfe da meiner Mutti als Trainerin, mache die Choreos, das macht mir sehr viel Spaß, also Choreografien entwickeln, also ich bin da eher so im kreativen Bereich und ich moderiere die deutschen Meisterschaften jetzt schon im dritten Jahr, was mir auch sehr viel Spaß macht, da einfach dem Sport so ein bisschen was zurückzugeben und da so ein bisschen, so ein guter Ausgleich, einfach mal was ganz anderes zu machen, wenn man den ganzen Tag vorm Laptop sitzt und im Büro und telefoniert und hier und da, gehe ich in die Halle, setze mich dahin und bin da voll dann im Training und es macht mir auch super Spaß. Selber Sport, it's a thing.
Kannst du noch einen Spagat?
Ja, ich kann auch einen Spagat. Ich habe auch immer wieder so Phasen, wo ich dann voll trainiere, dann mache ich auch wieder Handstand und dann will ich immer Flickflack wieder üben und dann bin ich wieder so voll drin und will wieder Elemente können. Und dann fehlt mir aber immer so ein Grund. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Wettkampf gemacht wieder. Das hat voll Spaß gemacht. Da habe ich so 4XF Crossfit-Wettkampf. Das wäre so voll mein Ding. Aber es ist immer irgendwie, ich kriege die Routine nicht rein, weil jetzt bin ich zum Beispiel eine Woche in Paris, jetzt haben wir gar keinen Sport gemacht. Ich meine, Lea schon, jede Nacht, ich lag da im Bett. Dann war ich davor auf Zypern. Irgendwie, ich bin gerade so viel unterwegs und am Reisen, da fehlt mir manchmal die Routine. Das wäre cooler, da auch regelmäßig wieder Sport zu machen. Und ich finde natürlich schon, auf Bühnen stehen macht schon Spaß. Und auch so irgendwie mal was Neues lernen macht voll Spaß. Also so, wie gesagt, mal ins Syrat zu gehen, würde mir schon Spaß machen. Oder damals mich mal in den Kronleuchter zu hängen. Da merke ich schon, da hätte ich Freude dran. Lea hat ja auch mal gesagt, ich wäre die perfekte Moulin Rouge-Tänzerin gewesen. Aber es ist auch fein. Ich glaube, den kompletten Lifestyle, das passt schon so. Ich bin gerne im Büro und habe gerne so auch meinen Alltag. Aber so ab und an mal wieder auf einer Bühne stehen, würde ich schon gern, zumal ich sie auch gemacht habe. Also ich war ja bei der Turngala zum Beispiel. Während im Studium haben wir damals mit zwei anderen vom Aerobic auch Shows gemacht. Und das hat richtig Bock gemacht. War natürlich super kleine Shows, kann man jetzt nicht vergleichen. Aber es war auf jeden Fall cool, Applaus zu kriegen, abseits von dem Sport, von oh, ich brauche Punkte und das muss jetzt zählen und ne, so wie bei dir, sondern einfach zu machen. Und die Leute applaudieren ja meistens bei den Sachen, die super easy sind. Und man denkt sich so, ah ja, hätte man sich ja gar nicht so einen Aufwand machen müssen. Und es ist schon schön, da dann mal auf so einer Bühne zu stehen mit dem Licht und so. Ja.
Ich sehe dich eigentlich auch jetzt gerade, wo ich dich so höre, wie du so redest und so, eigentlich auch voll auf einer Bühne zum Reden. Also ich kann mich auch richtig gut vorstellen, dass wir beide eingeladen werden zu einem Panel oder zu einfach einer Podiumsdiskussion oder halt wirklich auch mal zu einem Talk. dass du eigentlich voll die Person bist, die in der Öffentlichkeit stehen könnte.
Könnte, ja. Aber ich bin da immer manchmal so zu, oh, ich weiß nicht, ich finde es schüchtern auch irgendwie. Es ist komisch, weil eigentlich würde man mich, glaube ich, als eher extrovertiert bezeichnen. Aber ich habe irgendwie doch immer so ein bisschen so einen unsicheren Kern manchmal. So, ah, ja, und das denken die. Und jetzt, ich will nicht so eine Selbstdarstellerin sein. Und so ein Klugscheißer finde ich ganz schlimm. So, ah, ich weiß alles besser. Und ich erzähle da jetzt hier, manche Leute, da finde ich das so unangenehm. So will ich nicht sein. Aber tendenziell würde es mir schon Spaß machen, auf einer Bühne zu stehen und so ein bisschen zu erzählen und zu empowern. Und auch generell, ich gebe ja auch Workshops. Das ist zum Beispiel was mir super Spaß macht. Gerade wenn wir jetzt eine Marketingstrategie entwickeln oder ein größeres Projekt betreuen, wo wir ja wirklich von A bis Z die ganze Kommunikation planen, machen wir immer einen Workshop. Und Workshops macht mir richtig Bock, das anzuleiten, hier zu gucken, wo sind die Probleme, die richtigen Fragen zu stellen, auch ein bisschen zu pieksen. deswegen, es ist schon irgendwie was, wo ich glaube, ich könnte und wo mir Spaß macht, aber da fehlt mir manchmal noch so der mutige Schritt zu sagen, okay, ich stelle mich da jetzt hin und verkaufe mich auch und sag, ihr könnt mich hier buchen und so. Bräuchte ich vielleicht eine Managerin?
Genau, dann manage ich dich dann. Aber das ist dann ja, also vielleicht kommt es auch einfach mit der Zeit, weil man entwickelt sich auch immer weiter und man braucht ja auch immer so ein Why. Also es ist ja, bei allem braucht man immer ein Why. Du sagtest es jetzt gerade auch bei den Wettkämpfen. Wenn du halt jetzt im Moment keinen Wettkampf hast, dann ist es voll schwierig, trainieren zu gehen. Das ist halt auch ein großer Grund, warum ich bei den Weltmeisterschaften mitmache, wo ich einfach sage, ja, das wird mich in den Po hauen, dass ich dann trainieren gehen muss. Das ist einfach so. Und bei dem Speaking ist es genau das Gleiche. Wenn du dann erstmal angefragt bist, auf einer großen Bühne zu reden, dann wirst du da deinen Vortrag vorbereiten und dann bist du dann da. Und dann funktioniert das einfach. Von dem her ist es manchmal auch einfach nur Frage von Projekt und Frage der Zeit.
Und Frage der Zeit vor allem. Ich weiß noch genau, ich habe dich immer mal gefragt, früher, wo du so, ich glaube, 4 Jahre aus der Schule raus warst. Und da habe ich dich gefragt, hey Lea, trainierst du eigentlich? Das war vor Cirque du Soleil. Und da hast du gesagt, nö, gar nicht. Und ich war so, ja, okay, krass, ja, da hat ihr Level. Und dann meinte ich, ja, übst du auch mal neue Tricks? Nee, muss ich ja nicht, weil unsere Show ist ja final konzipiert. Und erst als du dann, also das fand ich voll krass, weil ich so dachte, ja, okay, voll chillig eigentlich. So, sie ist voll die Artistin und muss aber gar nicht so hart mit dem Körper eigentlich arbeiten. Und dann war ich so, ah, dann ist ja gar nicht schlimm, wenn ich auch so faul bin. Und dann erst, als du im Cirque du Soleil warst, war ja dann dieses, okay, mit dieser Beweglichkeit, was dann super cool war, dann hast du ja neue Disziplinen gelernt. Und dann ja mit der Sur-WM wurde auch gemeint, Wettkämpfe mache ich nicht, das machen Artisten nicht, das ist so voll zwei Welten, entweder bist du Sportler oder du bist Artist. Und es hat sich ja auch ergeben. Also vielleicht ist es bei mir einfach auch noch so eine Frage der Zeit. Ich merke schon, so, es kommt auch so von selber wieder, aber ich will sowas immer nicht verzwingen. Genauso wie bei allem eigentlich. Das ist so, glaube ich, die Challenge oder die Erkenntnis meines Lebens. Man kann so viel planen, wie man will. Man muss auch Dinge einfach mal unterbewusst laufen lassen. Ja. Und dann kommt es von selber oder halt nicht. Ja. So.
Sehr schön. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage. Das ist natürlich die große Ziele- und Visionfrage. So, wir arbeiten jetzt so seit 5 Jahren ungefähr zusammen, ein bisschen länger als 5 Jahre. Mein Ziel ist es natürlich, dass wir noch meine ganze Karriere zusammenarbeiten. Das ist ja auch sehr cool, weil wir gleich alt sind. Das heißt, wir werden halt wirklich das machen können, dass wir sagen, wir arbeiten noch bis zum Ende von unseren beiden Karrieren, bis zu jedem Tag zusammen. Das ist sehr cool, weil oft ist ein Management irgendwie ein bisschen älter. Und was macht man, wenn man älter ist? Dann ist das Management in Rente. Das ist ja auch irgendwie voll doof. Von dem her, was sind so deine Ziele, Visionen, Hoffnungen, Träume von Dingen, die wir auf der einen Seite zusammen machen werden und Dingen, die du alleine oder einfach mit deiner Firma machen möchtest?
Also ich glaube, von unser beider Ziele fände ich es super cool, wenn wir wirklich von dieser, ich sag mal, Selbstständigkeit zu einer Company das schaffen würden. Dass wir sagen, hey, wir machen Großprojekte im Jahr, wir bauen das auch aus, wir können so ein bisschen diese ganze Show-Szene vielleicht revolutionieren im Sinne von, erstmal sind wir 2 Frauen, was ich super gut finde. Und zweitens auch zu sagen, hey, wie kann man neue Showkonzepte machen, wie kann man, weil ich finde schon, dass in der Showbranche manchmal, es ist zu analog, es ist nicht diese digitale Power von Social Media, wird halt ganz oft, finde ich, in so Shows noch nicht genutzt. Jetzt fangen die natürlich langsam an, die Branche auch Social Media Werbung zu schalten und auch das Ganze redaktionell zu betreuen und so, ne, klassische Event-Marketing-Geschichten. Aber trotzdem ist so diese Power of Social und von Personal Brands und von Artisten und Artistinnen, die quasi, ja, wie Sportler eigentlich, die sind, die den Ruhm kriegen sollten, ja oft bei euch in der Branche so ein bisschen Understatement. Du weißt halt nicht, wer das ist, sondern es ist halt nur die Kunst steht im Vordergrund. Und ich glaube, da kann man so, also da haben wir ja auch super viele Ideen und ich merke, wenn wir zusammen sind, dann sprudelt das voll. Und ich hoffe, dass wir uns den Mut beibehalten, auch Dinge einfach neu zu machen und neue Dinge zu kreieren und da einfach wachsen. Und dass es dann vielleicht weniger, und das nervt wirklich an mancher Tage, Social-Media-Kooperationen sind.
Ja.
Mit Insights und Link-Klicks, Leute, oh, es ist so anstrengend, wirklich. Also da finde ich, und ich finde auch, ich glaube, das wird sich nicht lang halten. Mhm. Irgendwie ist es so, das ist nicht mehr der Weg. Also ja, man kann Produkte verkaufen und irgendwie, aber ich fände es cooler, wenn wir Brands haben, die wirklich auch inhaltlich Love-Brands sind, die zusammenpassen, wo man größere Projekte umsetzen kann und nicht diese, ja, Story-Views, Insights hochladen, es nervt. Das vielleicht weniger und mehr so in Richtung eigene Show, eigene Produkte, eigener Merch. Da hatte ich total Bock drauf, so diese Brand Zirkus Lea einfach größer zu machen und auch auf der Bühne zu stehen und so diese ganze Story und andere Leute quasi mitzutragen und mitzunehmen und zu begeistern vor allem, weil ich finde, in Seiten von Social Media hängen wir zu viel vorm Handy. Und natürlich arbeite ich auch im Social Media Bereich, aber ich finde, Live-Events sind einfach vor Ort zu sein, mit Menschen in einem Publikum zu sitzen, sich begeistern zu lassen. Das ist das, was ich finde, was mehr Leute tun sollten. Geht raus, kauft euch Tickets für Shows, es ist immer cool. Und für meine Agentur eigentlich auch dasselbe. Ich glaube, ich würde gern größere Projekte auch in Zukunft machen. Es ist manchmal sehr kleinteilig, viel, viel Masse und weniger Zeit auch für Kreativität. Das geht bei mir oft unter. Und natürlich, dass das Team einfach wächst, dass wir sind mal größer gewesen, mal kleiner wieder, dass wir wieder auf so 5 Leute kommen und einfach im Team, und das ist für mich immer wichtig, eine gute Zeit auch haben. Also ich will nicht nur, ja, Umsatz machen und Projekte, ich will nicht nur Umsatz machen und Projekte, ja, größere Projekte leiten, sondern ich will auch irgendwie was Kreatives, was Neues erschaffen. Das ist das, was mich antreibt und was mir Spaß macht. Und Shows vermarkten, Wettkämpfe vermarkten, kleineren Sportarten auch eine Bühne geben. Einfach so diese Social-Media-Reichweite, die für so viel Quatsch und Scheiß benutzt wird von irgendwelchen Trash-Leuten, die wo es nur um Schönheitsideale geht, um irgendwelche Lippen aufspritzen und Sonstiges. Also für mehr Authentizität und aber auch für mehr, hey, schaut mal, da sind Menschen, die geben alles für ihre Leidenschaft. Und es ist völlig egal, ob es jetzt Aerobic oder ob es Zirkus ist oder Fußball. Es ist besser, als nur da zu sitzen und eure Nägel zu machen und so sinnlos sein Leben zu teilen, weil ich finde, das ist null inspirierend. Und das ist eigentlich so mein Kern, Sportveranstaltungen, Verbänden, die wirklich für die gute Sache Dinge tun, denen über gute Strategie, Kommunikationsmaßnahmen, Content, Social Media eine größere Reichweite zu geben.
Sehr schön. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Hättest du ein Traumprojekt, also wenn du jetzt sagen würdest, irgendwie viele Sportler wollen zu Olympia, Zirkusartisten wollen zu Cirque du Soleil, gibt es bei Werbemarketingagenturen irgendwie eine Sache, die man machen möchte, die irgendwie alle machen wollen? Möchtest du auf der OMR reden? Möchtest du irgendwie, keine Ahnung, ein riesiges Event vermarkten, was es jedes Jahr gibt in Deutschland? Da kenne ich mich jetzt auch gar nicht so gut aus. Gibt es da irgendwie so ein großes Ziel?
Hatte ich immer, witzigerweise. Ich wollte immer als Sportstudentin einmal bei den Olympischen Spielen arbeiten. Und das Ziel habe ich mir eigentlich dieses Jahr erfüllt. Also wir waren als Team mit unserem Podcast 2 Wochen bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Und das war eigentlich der Dream. So, natürlich war ich danach dann so, naja, und jetzt? Und ich glaube, ich will mir gar kein Ziel mehr setzen, weil das stresst manchmal auch. Und gerade, also wenn ich selber in der Hand habe, ne, also wenn wir sagen, wir wollen ein Ziel, dass wir deine Show größer machen, dann haben wir es in der Hand. Dann sage ich, cool, dafür arbeiten wir hin. Wir brauchen Ziele auf jeden Fall. Aber jetzt sowas wie, ich würde gern auf der OMR sprechen. Ja, schon, aber dafür würde ich gern vorher, oder brauche ich für mich, glaube ich, vorher noch mehr Erfolg. Mhm. Dass ich sagen kann, wenn ich auf der OMR spreche, dann will ich auch wirklich nachweislich noch größere Projekte umgesetzt haben, dass ich auch was weitergeben kann. Und ich glaube, in vielen Punkten ist es manchmal so, dass so Speaker, da bin ich zu wenig selbstbewusst. Und da bin ich manchmal auch so, wo ich mir dann denke, okay, hey, der steht da und redet, als wäre er so oder sehr oder sie völlig in der Riesenexpertise und hat das und das schon gemacht. Und dann gucke ich mir das an und denke mir, das habe ich auch schon gemacht. Mhm. Und da, glaube ich, ist es eher der Fall, dass ich mir unabhängig von Zielen im Außen wünschen würde, dass ich das schaffe, selbstbewusster mit dem zu sein, was ich eigentlich gemacht habe schon. Das erzähle ich immer nie, weil ich immer denke, ja, das ist jetzt ja nicht so eine große Sache. Oder sich selbstständig zu machen mit einer eigenen Agentur und 6 Jahre trotz Corona, trotz Wirtschaftskrise, trotz Inflation, ich hatte ja nur Krisen in meiner Selbstständigkeit, immer noch zu leben, ist ja eigentlich was super ist. Aber irgendwie denke ich mir, ja, es sind doch so viele Selbstständige, ja, es ist doch jetzt nicht so ein Ding. Genau, dass das vielleicht wahrscheinlich mir auch mehr bringen würde in dem Wachstum unserer Agentur, wenn ich da ein bisschen mehr Step Forward wäre. Und ich glaube, dann erfüllen sich auch so Sachen wie mal auf einer großen Bühne sprechen, Speaker sein in manchen Dingen, andere Leute was beibringen, empowern. So, das ist schon was, wo ich Bock habe. Aber da fühle ich mich noch nicht so an dem Punkt, wer bin ich, dass ich das tun kann, soll, darf. So. Und ich glaube, das ist so ein Learning, wo ich jetzt gerade dran bin, mehr zu machen.
Ja, voll schön. Ich meine, voll cool, auch voll schön, dass du das hier teilst, weil es ist ja auch so ein großer Teil, den ich versuche, den Leuten zu zeigen, ist, dass man sieht von außen, sieht immer alles ganz toll aus. Und ich glaube auch, wenn man dir jetzt zuhört und sieht, was du schon alles gemacht hast, dann denken die Leute ja auch, boah, die sind ja dieser crazy Überfliegerin, was sie schon alles gemacht hat und crazy und jetzt mit Lea zusammen und wow. Und dass am Ende des Tages sind wir auch einfach nur Menschen, die irgendwo angefangen haben mit einfach einem Traum, einer Passion, einer Idee. Und der große Unterschied, was wir vielleicht anders gemacht haben als andere Leute, ist, dass wir es halt gemacht haben. Ja. Dass wir die Arbeit da reingesteckt haben, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt, wir hasseln da jetzt durch. Es ist manchmal unangenehm, aber wir machen das einfach und dann nur so kann es irgendwie gut werden. Und wir werden natürlich weiterhin hier in dem Podcast zusammen reden, wir werden ja auch weiterhin zusammen arbeiten. Das heißt, die Leute werden jetzt auch dadurch so ein bisschen mitbekommen, wie du dich weiterentwickelst. Und ich glaube, ich finde es ganz schön, dass man das jetzt mal so sehen kann, wo wir jetzt gerade stehen, was wir jetzt gerade für Geschichten haben. Und ich denke halt, in den nächsten 5 Jahren, Es wird cool. Es wird ja.
Cool. Ich habe sehr Bock auch auf die Sachen. Und ich glaube, das ist auch was, wo ich sehr dankbar dafür bin. Weil ich finde, so viele Menschen haben einen Job, wo sie nicht erfüllt sind. Und ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich von dem finanziellen Teil, wenn ich mich jetzt als irgendeine Marketingleitung in irgendeinem riesen Konzern anstellen lassen würde, ziemlich sicher mehr verdienen würde, als ich aktuell tue. Aber ich habe so eine Freude an meiner Arbeit, an dem Team, mit den Sportlern zu arbeiten, auch Projekte umzusetzen, Erfolge zu haben, sich was zu überlegen, eine Idee, die dann zündet, was einfach so dieser Push immer wieder, ich glaube, das ist so das Sportlergehen, was viele immer sagen, man will immer irgendwie was erreichen, man will immer was schaffen, man will immer den nächsten Step hinkriegen, weil so Puls Null ist irgendwie gar nicht mein Ding. Vielleicht ist es auch ein bisschen Adrenalin-Kick-Sucht, kann auch sein. Aber das ist so der Punkt zu sagen, hey, wow, wir waren bei den Olympischen Spielen und ich habe einen Olympiasieger interviewt. Da bin ich super stolz und das ist so das Scheiß aufs Geld, geile Experience. Dafür hat es sich schon gelohnt. Und selbst wenn, wir wissen alle Agenturen heutzutage, es gibt so viele, der Konkurrenzkampf ist so groß, ich das Ding in 2 Jahren an die Wand fahre, jetzt mal meine Firma gedacht, weil keine Aufträge mehr, was auch immer, kann immer passieren. Dann hat sich sowas von gelohnt. Allein für die Zeit und die Erfahrung und den Spaß und die Leidenschaft, die ich reinstecken konnte, weil ich genau das mache. Den Job gibt es sonst nicht. Den gibt es nicht, den ich mache. Den ich mir selber erschaffen habe, weil ich einfach Spaß, Leidenschaft da reinstecke und es einfach irgendwie einen total bereichert und sich der Job und der Tag nicht anfühlt wie, natürlich nicht immer, aber an vielen Tagen denke ich mir so, wow, geil, der Tag war super und ich habe nur gearbeitet, weil es einfach Spaß macht. Und dann mit Leuten so wie dir, dass man sagt, hey, man hat Freunde, Freundinnen, man kann quatschen. So, ich bin jetzt hier seit 1,5 Wochen in Paris, war eine tolle Zeit. Ich kann aus Paris aus arbeiten, wenn ich dich hier besuche, schlafe hier auf der Couch, total entspannt. Wir arbeiten, quatschen, wann es passt, arbeiten, wann es passt. So, wir haben nicht dieses, okay, um 9 müssen wir aufstehen und dann jetzt das und das, sondern es ist so, vielleicht quatschen wir eine Stunde privat, dann aber wieder voll Hassel. Also es ist so ein, ja, sehr angenehmes Arbeitsumfeld.
Das sind doch sehr schöne Schlussworte. Ich werde auf jeden Fall alle Infos zu Sina unten verlinken. Dass ihr LinkedIn-Profil, da, wenn ihr mit ihr zusammenarbeiten wollt, das ist wahrscheinlich der beste Weg. Und auch Voice of Athletes, ihr eigenen Podcast, den sie moderiert und hostet und produziert. Und dann werdet ihr sonst aber auch auf Social Media ganz viel noch von Sina sehen, weil, wie gesagt, wir ja alles zusammenarbeiten. Von dem her, habt einen schönen Start in die nächste Woche und wir hören uns nächste Woche bei Zirkus Hotline. Bis dann!